SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Pascal Fournier, guten Tag. Noch ist nicht klar, was genau mit den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee passiert ist. Fakt ist, sie sind schwer beschädigt. Gas sprudelt an die Meeresoberfläche und zwar, wie die schwedische Küstenwache heute meldet, nicht aus 3, sondern aus mindestens 4 Lecks. Arne Bartram.
Das vierte Leck ist aber nicht neu dazugekommen. Es liegt ganz in der Nähe eines schon bekannten. Zwei der Löcher sind in der schwedischen Wirtschaftszone, die anderen beiden in der dänischen Wirtschaftszone der Ostsee. Die Regierungen der Länder gehen davon aus, dass die beiden Gaspipelines absichtlich beschädigt worden sind. Die Küstenwachen sind weiter vor Ort und sichern die Stellen, wo das Gas austritt. Im Moment können sie aber noch nicht viel tun. Die dänische Energiebehörde hat berechnet, dass es noch bis Sonntag dauern dürfte, bis das komplette Gas aus den Pipelines ausgetreten ist. In Skandinavien wird jetzt darüber diskutiert, wie kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. Norwegen, ein wichtiger Energielieferant, will dafür sein Militär einsetzen.
Es wird heftig spekuliert, wer und was hinter den mutmaßlichen Sabotageakten auf die beiden Gaspipelines stecken könnte. Tatsache ist, unterseeische Gasleitungen, Strom oder Datenkabel liegen ziemlich ungeschützt da. Eine echte Achillesferse. Und die Möglichkeit, diese Achillesfersen wirksam zu schützen, die sind begrenzt, sagt ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg heute Mittag im SWR-Interview.
Wenn man sich anschaut, womit wir es zu tun haben, wir reden hier über eine Pipeline oder auch beispielsweise Kommunikationsinfrastruktur, Kabel, die über den Meeresgrund verlaufen und tausende von Kilometern lang sind. Und natürlich ist das immer klar gewesen, dass das verwundbare Teile der kritischen Infrastruktur sind. Aber klar ist eben auch, dass man sie nicht vollends schützen kann. Im Endeffekt, wenn wir hier über kritische Infrastruktur im Meer auf dem Meeresgrund reden, dann ist das vor allem eine Aufgabe für die Marine.
Der deutschen Wirtschaft geht es derzeit alles andere als rosig. Und schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legten heute ihre Herbstprognose vor. Schon der Titel verspricht wenig Positives. Energiekrise, Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust. Professor Stefan Kotz, Leiter des Kieler Instituts für Weltwirtschaft IFW, fasste die Dimension der bevorstehenden Durststrecke heute Vormittag so zusammen.
Wir haben für die Jahre 22 und 23 die Wirtschaftsleistung um 160 Milliarden Euro zurückgenommen. Das sind also pro Kopf gerechnet 2000 Euro vom Säugling bis zum Greis. Und darin sehen Sie die eigentliche Wucht des konjunkturellen Einschlags.
Und dieser Einschlag, befürchtet CDU-Vize und Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann, werde daherkommen, Zitat, wie ein Erdrutsch. Er sagte am Mittag in diesem Programm.
Wir steuern jetzt, das ist meine Prognose, in die längste und härteste Rezession, die wir in der Nachkriegsgeschichte erlebt haben, weil das jetzt eine andere ist im Vergleich zu Corona oder im Vergleich zur Finanzkrise. Das Hauptproblem ist, dass unser Hauptgeschäftsmodell, was wir eigentlich seit Jahrzehnten gemacht haben, nämlich Import günstige Energie, günstige Komponenten, mit unserem Gehirnschmalz versehen und daraus hochwertige Industriegüter gemacht, die wir exportiert haben. Autos, Maschinen, Anlagen, Elektro, Chemie. Und das gerät unter die Räder, nämlich das Geschäftsmodell Deutschlands.
Eigentlich ist so eine dunkel-düstere Gesamtstimmung der deutschen Wirtschaft ja alles andere als ein idealer Rahmen für einen Börsenstart. Der Autobauer Porsche hat es trotzdem gewagt. Wie der erste Handelsvormittag für die Porsche-Aktie gelaufen ist, fasst Nicolas Buschlüter zusammen.
Ein erfolgreicher Börsengang. So bewerten einige Beobachter den ersten Auftritt der Sportwagenmarke Porsche auf dem Frankfurter Parkett. Andere nennen ihn dagegen ordentlich. Mit einer Notierung von genau 84 Euro lag der erste Kurs der Porsche-Aktie über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro. Mit dem Börsengang nimmt der Porsche-Mutterkonzern Volkswagen 9,5 Milliarden Euro ein. Porsche erreicht so einen Börsenwert von rund 75 Milliarden Euro. Die meisten Porsche-Aktien gingen an Großinvestoren.
In Stockholm sind die diesjährigen Träger des Right Livelihood Award bekannt gegeben worden, besser bekannt als alternativer Nobelpreis. Geehrt werden Frauen und Männer aus der Ukraine, Somalia, Venezuela und Uganda. Und zwar für ihren Einsatz für Frieden, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. Sophie Donges.
Die prominenteste Preisträgerin ist die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Mawitschuk. Die 38-jährige Juristin engagiert sich für die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Weitere Preisträgerinnen sind eine Mutter und ihre Tochter aus Somalia, Fatun Adan und Ilvat Elman. Die Frauen setzen sich seit Jahren für die Entmilitarisierung ihres Heimatlandes ein. Ebenfalls ausgezeichnet werden die Organisationen Kiko Sesola aus Venezuela mit ihrem kooperativen Wirtschaftsmodell sowie das Africa Institute for Energy Governance, das sich für Klimagerechtigkeit in Uganda einsetzt. Verliehen wird der mit rund 90.000 Euro dotierte Right Livelihood Award Ende November in Stockholm.
Wie eben gehört, die prominenteste Preisträgerin des Right Livelihood Award in diesem Jahr ist die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwitschuk. Engagement für Menschenrechte und das mitten in diesem Krieg, oft genug eine mühsame und frustrierende Angelegenheit, erzählte sie unserer ARD-Korrespondentin in Kiew.
Wenn du gegen diese riesige russische Staatsmaschinerie kämpfen musst, dann mag dir dein bescheidener Beitrag sinnlos erscheinen. Man muss dann wissen, worauf man sich verlassen kann. Und das sind für mich die Menschen hier, die die Lücke internationaler Organisationen gefüllt haben. Und wir kennen eine Menge fantastischer Geschichten von Solidarität und Menschlichkeit. Und das finde ich sehr inspirierend.
This is very inspirational.
Die Behörden im US-Bundesstaat Florida haben tagelang eindringlich vor Hurricane Ian gewarnt. Immer wieder forderten sie die Menschen auf, sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen. In der vergangenen Nacht nun ist Ian über Florida hinweggezogen. Und auch wenn es noch keine detaillierten Schadensberichte gibt, eines steht jetzt schon fest, die Warnungen waren keineswegs übertrieben. Nina Barth.
Straßen und Gebäude wurden überschwemmt. Im Fernsehen und in sozialen Medien sind im Wasser treibende Autos zu sehen. Betroffen unter anderem Fort Myers, Cape Coral und Naples. Das Ausmaß der Zerstörung wird aber wohl erst in den kommenden Stunden klarer werden. Nach Behördenangaben sind inzwischen über 2,5 Millionen Menschen in Florida ohne Strom. Wie viele Menschen verletzt wurden oder ob es Tote gegeben hat, ist bisher noch nicht bekannt.
Fokus Südwest.
Unter den hohen Energiekosten leiden nicht nur Privathaushalte und Unternehmen, sondern zum Beispiel auch Sportvereine. Die Sportbünde in Rheinland-Pfalz fordern jetzt staatliche finanzielle Unterstützung. Die aktuelle Lage in der Energiekrise sei noch bedrohlicher als die Folgen der Corona-Pandemie, hieß es. Florian Winkler.
Darum appellierte LSB-Präsident Wolfgang Bärwick an die rheinland-pfälzische Landesregierung, sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz für ein Hilfsprogramm für Sportvereine einzusetzen. Wenn keine Hilfen vom Land kämen, würden in Rheinland-Pfalz demnächst Sportvereine von der Landkarte verschwinden, so Bärwick. Spätestens 2023 bräuchten die Vereine staatliche Hilfe. Sonst bestünde die Gefahr, dass viele Vereine ihre Abschläge für Strom, Heizung und Warmwasser in kürzester Zeit nicht mehr bezahlen könnten, ergänzte der Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Christoph Palm. Zusätzlich zu etwaigen Bundeshilfen hoffen die Sportbünde auch auf weitere Unterstützung vom Land. Ähnlich der Corona-Hilfen, die Vereinsinsolvenzen während der Corona-Krise vollständig verhindert hatten.
Am Vormittag hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz mitgeteilt, dass die Inflationsrate im Land im September um 9,8% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Das lässt die Menschen im Land natürlich nicht unberührt. Fast 9 von 10 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern machen sich laut dem Politrend im Auftrag des SWR große Sorgen wegen der steigenden Preise. Einzelheiten von Oliver Böhm.
Die Energiekrise und die Auswirkungen auf die Wirtschaft führt bei 6 von 10 Befragten zu Angst, dass ihr Einkommen und ihr Wohlstand sinken könnte. Fast ebenso groß ist die Furcht vor steigender Arbeitslosigkeit. Fast 2/3 der befragten Rheinland-Pfälzer machen sich Sorgen um die Energieversorgung. Zwar halten immer noch rund 60% die Sanktionen gegen Russland für richtig, allerdings war die Zustimmung beim letzten Politrend im März mit fast 80% deutlich höher.
Und sonst so?
Bezeichnen sich moderne Demokratien ja gerne als wehrhaft. Und dass es manchmal wichtig ist, dass sich eine Demokratie auch ganz handfest wehren kann gegen ihre Feinde, dafür gibt es etliche Beispiele. Siehe etwa der Sturm auf das US-Kapitol vor 1,5 Jahren. Im Herzstück der bayerischen Demokratie, im Landtag des Freistaats, hat man sich anscheinend schon frühzeitig gegen Ähnliches gewappnet. Am Münchner Parlamentsgebäude finden derzeit umfangreiche Bauarbeiten statt und beim Einreißen einer Betondecke hat ein Baggerfahrer dort Kisten mit alten Waffen und Munition gefunden. Vermutlich stammen sie aus der Zeit der Weltkriege, aber wer genau sie dort eingelagert hat und warum, das ist noch unklar. Zitat: Wir tagen als Bayerischer Landtag an einem historischen Ort, das war und ist uns immer bewusst, aber selten wird es so deutlich wie heute, sagte Landtagspräsidentin Aigner nach Bekanntwerden des Fundes. Dieses Bewusstsein bei Parlamentarierinnen und Parlamentariern ist zweifellos wichtig und wertvoll. Dennoch hat der Räumdienst Waffen und Munition umgehend beseitigt. Hoffentlich bleibt die bayerische Demokratie trotzdem wehrhaft.